Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf mit Thomas Blumenkamp.
Thank you. sage ich herzlichen Dank an Katharin Rieb und Dragos Mansa. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Thomas Kalk. Ich leite hier im Haus die Musikbibliothek und darf Sie ganz heute Abend ganz herzlich begrüßen. Unseren Interviewgast haben Sie jetzt schon musikalisch erlebt. Wir haben das Glück, ihn heute auf dem Interviewstuhl Platz nehmen zu sehen und gleichzeitig Musik machen zu hören. Das ist natürlich ganz fantastisch. Herzlich willkommen, Dragos Mansa. Und das Interview führen wird der liebe Thomas Blumenkamp, den ich auch ganz herzlich begrüße. Ich würde die beiden bitten, jetzt hier vorne Platz zu nehmen und wünsche Ihnen spannende Unterhaltung an diesem Abend.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen zum ersten Musik im Gesprächtermin heute mit unserem besonderen Gast Dragos Mansa, den ich auch nochmal ganz herzlich begrüßen möchte. Wir haben gedacht, dass er ist jetzt 10 Jahre der erste Konzertmeister, einer der beiden ersten Konzertmeister bei den Düsseldorfer Symphonikern, dass es hoch an der Zeit ist, ihn nicht nur auf der Konzertbühne zu erleben und im Operngraben, sondern auch mal im Gespräch, deswegen diese Einladung. Dragos Mansa ist seit 2012 erster Konzertmeister der Düsseldorfer Symphoniker, hat also, wenn ich richtig rechne, im letzten Jahr schon sein 10. Dienstjubiläum gefeiert. Er hat diese Stelle mit 24 angetreten, mit 24 Jahren, 23 sogar, und war damit mit großer Wahrscheinlichkeit der jüngste Konzertmeister in einem großen deutschen Kulturorchester, den es jemals gegeben hat. Er ist 1988 geboren, das heißt ein Jahr vor dem Ende der kommunistischen Ceausescu-Diktatur in Rumänien. Ich habe die Bilder vom hingerichteten Ehepaar Ceausescu am Weihnachtstag 89 noch im Kopf. Wie kann man sich in dieser Umbruchsituation, also in diesem Neubeginn in Rumänien, wie müssen wir uns einen Tag im Leben des jungen Kindes Dragos vorstellen?
Guten Abend erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin eigentlich ganz oft hier in der Bibliothek, einfach als Mitglied. Ich leihe immer wieder Bücher aus und Noten und Aufnahmen. Und es ist für mich sehr spannend und sehr schön, auch hier sein zu dürfen als Interviewgast. Auf Ihre Frage zu kommen, das ist schon gleich zu Anfang eine sehr schwierige Frage. Natürlich, ich habe als Kind eher die Nachwirkungen vom kommunistischen Regime erlebt. Das hat man dann gesehen, wenn man Essen bestellen, kaufen möchte, dann musste man sich Schlange anstellen und lange warten und dann durfte man nur 2 Ölflaschen kaufen oder sowas, nicht mal mehr als das. Dann hat uns halt die Mutter, mein Bruder und ich immer wieder geschickt, anzustehen und Sachen zu besorgen und zu helfen. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Es waren natürlich schwierige Zeiten. Ich muss sagen, Rumänien hat inzwischen aber einen deutlichen Fortschritt gemacht. Also heutzutage kann man das nicht mehr so vergleichen mit damals.
Ja, natürlich, das war eine schwierige Zeit, die 90er Jahre in Rumänien, in denen Sie aufgewachsen sind. Wie kommt man dann zur Geige? Gab es da in der Familie eine Prädisposition oder wie?
Ja, ich könnte sagen, dass auch meine Mutter musisch von Natur aus wäre, aber eigentlich meine Tante, also ihre Schwester, sie ist Geigenlehrerin, war Geigenlehrerin und sie hat mir auch die Geige in die Hand gedrückt mit 6. Und wir haben es ausprobiert, sie hat gefunden, dass ich Talent hätte und danach gab es keine Frage mehr und kein Zurück mehr.
Kein Zurück mehr. Das heißt, die Lehrerin kommt aus der Verwandtschaft, ist ihre Tante gewesen, war wahrscheinlich selber ausgebildete Violinistin, nehme ich an. Und hat sie dann wie lange betreut und wie ging der Unterricht? Mussten Sie weit fahren, um zu ihr zu kommen?
Die ganze Zeit, als ich in Rumänien studiert habe, also in der Schule von der 1. bis zur 12. Klasse gelernt habe. Sie war jeden Tag, ich sage es jetzt wirklich buchstäblich jeden Tag, nicht nur metaphorisch, sondern jeden Tag dabei. Und sie hat mir, wenn nicht aktiv beim Unterricht, dann vielleicht aus der Küche zugehört, während sie noch Essen für mich gekocht hatte und sagte, Dragos, Intonation, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das muss besser, das muss besser. So, also es waren mindestens vielleicht 6 oder 8 Stunden am Tag, so eine Dedikation, wenn man das nennen kann, dass man sich einem Kind widmet, ja, das ist schon was Besonderes. Das
also eine, ich sag mal, eine liebevolle, aber wahrscheinlich auch eine strenge Rundumbetreuung vom Essen bis zum Violinunterricht. Ja. Das finde ich sehr ungewöhnlich, auf die Art und Weise an den Musikunterricht zu kommen, aber wunderbar, schön. Wann kam es dann dazu, dass in Ihnen der Gedanke aufkam, dass man die Geige, die Violine, die Musik zum Lebensinhalt, zum Beruf machen könnte? Kann man das fixieren?
Diese Überlegung gab es gar nicht. Das habe ich auch erst hier in Deutschland erfahren, in der Hochschule, als ich hier ab 2007 studiert habe, dass man darüber nachdenken kann, was man machen möchte. Bei uns war das so, wenn die Eltern was gesagt haben, es wurde gemacht. Und es gab kein Wenn und Aber. Und ich muss sagen, es ist nicht so, dass die Geige für mich dann eine Last gewesen wäre. Ich habe es gemacht. Eigentlich habe ich es gerne gemacht. Es gab natürlich schwierige Momente, wo es mir zu viel wurde vielleicht. Aber allgemein hätte ich, also für mich haben sich das so überlagert, der Wunsch der Eltern mit meiner Veranlagung, dass da, da könnte ich sagen, das war von Anfang an mein Lebensinhalt, wenn Sie das so nennen möchten.
Ja, also es war natürlich die Freude am Musikmachen, das ist ja die Grundvoraussetzung, aber natürlich auch die nötige Disziplin, denn ich kann mir vorstellen, dass Sie viele Stunden pro Tag geübt haben, ne? Das ist ja schon eher ungewöhnlich. Ne?
Ja, also sehr, sehr viele Stunden. Ja. Natürlich ist das für die geigerische Entwicklung sehr, sehr gut. Ja. Aber es kommt mit Nachteilen, ne? Dann Sport, Interaktion mit anderen Kindern, also diese gesellschaftlichen Sachen, die können auch mal ein bisschen zu kurz kommen.
Ja.
Ja, aber die kann man auch später nachholen, eventuell. Geige lernen kann man schwieriger später nachholen, das ist es.
Ja, natürlich, ja, das muss man früh mit anfangen, wenn es was werden soll, das ist richtig, klar. Dann ging es zum Studium, wenn ich das richtig gelesen habe, nach Weimar, an die Hochschule für Musik in Weimar, Franz Liszt. Und da war Ihr prägender Lehrer Friedemann Eichhorn, ist das richtig?
Genau. Ja.
Können Sie kurz etwas zu ihm sagen? Was hat ihn fasziniert an ihm? Was hat ihn ausgezeichnet in seiner Lehrtätigkeit?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach für mich, weil eine deutliche Eigenschaft eines guten Lehrers, die hat er auch. Es ist, dass er seine Schüler also ihre besten Qualitäten herausholen kann und in den schwierigen Momenten einen Schüler aufbauen kann und sagen, ja, das kannst du. Das ist, kann er so gut wie fast kein anderer, also so wie ich, nach meiner Erfahrung bisher. Das heißt, manchmal als Student, man übt und man denkt, ach, ich komme nicht weiter. Ich kann auch stundenlang üben und trotzdem mich hab da irgendeinen Deckel drauf, sagen wir.
Ja.
Und dann ging ich zum Unterricht und er hat das sofort verstanden, ohne dass ich überhaupt was gesagt hätte. Und er hat gesagt, ja, Dragos, kein Problem. Noch einmal sagt ein paar Sachen da und da. Und dann mit viel Energien das herausgeholt hatte, was ich mir gewünscht hätte. Meine einzige Aufgabe bestand noch darin, das mir zu merken, was ich anders gemacht habe. Und dann war ich schon mal viel weiter.
Ja. Also offensichtlich ein großer Pädagoge, ein Menschenkenner, ein Energiespender.
Genau.
Ja, ja. Prima.
Also wollte ich nur sagen, weil das ist etwas, was ich auch selbst anstrebe, diese Art. Ich bin eher, es gibt auch andere Lehrer, die sehr, sehr stark kritisieren. Das ist auch sehr gut, aber man muss als Student oder als Geiger dann sehr eine starke Persönlichkeit haben,
das
um
aushalten,
nicht
ja.
runterzukommen und dann nicht kaputt zu gehen sozusagen. Das kann auch passieren. Ich hatte in Rumänien außer meiner Tante noch andere Lehrer.
Ja.
Und ich habe da auch einen Kammermusiklehrer, sagen wir so, und auch Geigenlehrer, der war sehr, sehr, sehr streng.
Ja.
Ich habe es aber gut geschafft. Aber ich habe andere Kollegen gesehen dann oder Kolleginnen, die dann nach der Stunde in Tränen ausgebrochen, die den Raum verlassen haben. Und das ist auch, aber auch eine gute Übung und die ist nötig. Also nicht immer nur helfen, sondern auch ein bisschen harte Kante zeigen.
Fordern und ja. Gut, gab es weitere Lehrer, vielleicht auf Meisterkursen oder sonst wo, die Sie geprägt haben, die Sie wichtig fanden für Ihre Laufbahn?
Mhm. Ja, jetzt müsste ich nur aufpassen, niemanden zu vergessen, was schwierig sein wird.
Ein, zwei Namen würden reichen.
Ja, also in Rumänien, um dieses Kapitel abzuschließen, der größte Pädagoge und der größte Name war Ștefan Gheorghiu, ein Geiger, der Enescu noch kennengelernt hatte und überall in der Welt gewandert war und bei allen Wettbewerben immer in der Jury saß, und er kannte die Welt musikalisch so gut wie kein anderer. Mhm. Und bei ihm hatte ich auch das Glück, ein paar Unterrichtsstunden zu bekommen. Das war sehr, sehr wertvoll für mich. Danach in Deutschland, dann ging es für mich eher um mich stilistisch etwas breiter aufzustellen. Mhm. Und weil in Rumänien ist die Ausbildung sehr stark auf Virtuosität getrimmt. Mhm. Und als Geiger, das für einen Geiger ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Aber heutzutage verlangt man noch viel mehr von einem als das. Und deshalb habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich Bach besser spielen, als ich bis jetzt gespielt habe, sagte ich zu mir in Weimar. Mhm. Und dann habe ich in einem Meisterkurs einen älteren Herrn erlebt, der mich umgehauen hat. Ștefan May ist sein Name, er lebt noch. Und also seine Art, Musik zu machen, komplett ohne Zügeln ist nicht das richtige Wort, sagen wir so, ohne Restraints auf Deutsch. Ja, also das heißt, er ging voll und ganz auf die Musik mit voller Leidenschaft, ohne Rücksicht, könnte man vielleicht jetzt nicht perfekt klingen, und immer vom Gesang aus. Mhm. Noten sind nicht so wichtig, als wie man die Noten verinnerlicht hat, und den Fluss der Musik ganz einfach zu gestalten, ohne Mätzchen, ohne unnötige zusetzen. Und das war für mich ein Schock, weil sowas hatte ich noch nicht erlebt, und in Rumänien hätte man das sowieso nicht erleben können. Mhm. Das gibt es nur hier im Westen. Und dann habe ich ihn gebeten, mir da zu helfen, und ein paar Unterrichtsstunden bei ihm habe ich genommen. Und es hat mir sehr, sehr geholfen. Ein paar Wochen danach spielte ich meinem Lehrer in Weimar, Herrn Eichhorn, wieder. Mhm. Und er sagte, Dragos, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber du bist ein anderer Geiger.
Ja.
So, also das habe ich, ich habe mich sehr gefreut, das zu hören. Ein anderer Geiger heißt jetzt erstmal ganz neutral, heißt nicht besser oder schlechter, aber es sagt schon was von der Wirkung dieser Stunden, was sie für eine Veränderung ausgelöst haben.
Ja, verstehe. Über den großen rumänischen Komponisten Enescu würde ich gleich noch kurz gerne mit Ihnen sprechen. Sie haben eben Bach erwähnt. Wir teilen diese große Liebe zu Bach. Mir geht es da nicht anders. Jetzt ist es ja so, dass seine Musik, also Bachs Musik, eben zum Beispiel bei den Düsseldorfer Symphonikern überhaupt nicht vorkommt. So gut wie nicht, weil...
Das höre ich nicht gerne, aber es leider stimmt.
Es ist leider, ja, das hat natürlich seine Gründe. Ein so großes Orchester von 150 Musikern widmet sich natürlich in erster Linie den Blockbustern von Mahler, Strauss und so weiter, Bruckner, wie im nächsten Symphoniekonzert. Und der andere Grund ist möglicherweise, dass inzwischen natürlich gibt es hochspezialisierte Ensembles, die mithilfe der historisch informierten Aufführungspraxis arbeiten. Und das klingt natürlich ganz anders. Also mit anderen Worten, das kommt in Ihrem Konzertleben nicht vor. Wann, außer im stillen Kämmerlein eine Suite oder Sonate von Bach zu spielen, wann haben Sie Gelegenheit, mal ein Violinkonzert von Bach zu spielen vielleicht?
Doch, diese Gelegenheit gibt es nicht allzu oft, aber doch genug, um das noch pflegen zu können. Die Kollegen aus dem Orchester sind alle auch außer dem Dienst im Orchester noch sehr tätig. Und es werden Konzerte, Kammerkonzerte veranstaltet, wo Sebastian Bach, Philipp Emanuel Bach, Händel und alle und noch viel unbekanntere Namen aus der Zeit gespielt werden, weil es diese Kollegen einfach zu ihrer Leidenschaft gemacht haben. Und ich habe das Glück, auch ab und zu dafür gefragt zu werden. Und ich mache da immer gerne mit.
Das heißt, es gibt innerhalb der Düsseldorfer Symphoniker eine Interessengruppe von Barockfans, die dann solches möglich genau. machen. Ja, ja, es wäre schön, wenn man das erfahren könnte.
Ja, die ist leider, ja. diese Konzerte sind dann nicht von der Tonhalle oder von der Oper vertreten. Es wird nicht dafür jetzt geworben von diesen großen Institutionen. Deshalb es ist schwieriger, Leute zu erreichen.
Ja.
Aber ich muss sagen, das Publikum war da. Also wir haben nicht vor leeren Stühlen gespielt.
Ja, das glaube ich, Ja, Sophie, vielleicht zunächst mal zu Ihrer Person. Ich würde gerne noch, bevor wir die zweite Musikgruppe hören von den Bachtok-Duos, noch mal kurz über Rumänien sprechen. Ich muss gestehen, dass mein einziger Besuch in Rumänien liegt sehr, sehr lange zurück. Das war eine Winterreise in den 80er Jahren. Ich habe wunderbare Erinnerungen an Schneelandschaften in den Karpaten, auch an sehr berührende menschliche Begegnungen mit Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen. Die Reise hatte auch einen musikalischen Akzent. Das war sehr berührend und das ist das. Aber meine einzige Begegnung mit diesem Land, natürlich über die Literatur, Hertha Müller, man weiß einiges. Ich habe mich immer gefragt, wie so ein, ich sage mal, kleines Land wie Rumänien eine solche Fülle von hervorragenden Musikern hervorbringen kann, wenn man mal nur die Pianisten nimmt, Clara Haskiel, Dino Lipatti, Radu Lupu, dann die Sängerin Iliana Kotrubasch, dann nicht zu vergessen natürlich den weltberühmten Dirigenten Sergio Celibidache, der vor allem durch seine Bruckner-Interpretation weltberühmt geworden ist und übrigens auch in unserer Nachbarstadt Köln der Chef des WDR-Symphonieorchesters Christian Macellaru ist auch Rumäne. Ne? Ich frage mich, wie kommt das? Ist die Ausbildung in dem Land so hervorragend, dass so viele gute Musiker, ich habe jetzt ja nur ein paar genannt, da hervorgehen, wie ja übrigens auch in den anderen ähnlich von der Größe her vielleicht vergleichbaren Ländern, Ungarn, Österreich, da gibt es ja ähnliche Genies, die da hervorgekommen sind. Ist das eine Spätfolge vielleicht der alten Donaumonarchie-Länder, wo die Musik einen so hohen Stellenwert hatte? Warum ist das so ein Sammelbecken von ausgezeichneten Musikern?
Also das mit der Donaumonarchie, das kann ich nicht bestätigen, weil der größte Teil von Rumänien war ja nie unter den Habsburgern, sondern nur der westliche, Transsilvanien. Ich glaube, es hat eher hat damit zu tun, was Sie gesagt haben mit der Disziplin, besonders während Kommunismuszeiten, aber auch vorher, auch danach. Aber es war eine sehr, sehr starke Disziplin. Es gab nicht so viel Ablenkung, wie es heute gibt. Man hatte das vor Augen, das Ziel, das war das Wichtigste. Die Lehrer waren sehr streng, wie bei mir auch, haben nichts verziehen, keine, also man. Fehler dürften gemacht werden, aber nicht beim zweiten Mal noch. Und außerdem würde ich sagen, es gibt bestimmt einfach in den Genen, in manchen Völkern, eine gewisse Veranlagung mehr zu Klavier, zu Geige oder zu Musik allgemein. Ich würde fast sagen, es gibt da ein bisschen was, wenn man die Volksmusik betrachtet in Rumänien, zusammen mit auch Ungarn, Ukraine, Bulgarien. Es gibt da ganz eine gewisse Klangfarbe und die kann man bei den Geigern dann wieder finden, auch wenn sie modern oder normal ausgebildet sind, also nicht klassisch ausgebildet sind. Ja. Ich glaube, das könnte auch ein bisschen was dazu beitragen.
Ja. Ja. Ja, die rumänische Volksmusik ist ja bekannt für ihre große Vitalität und ich weiß nicht, wie lebendig die Szene heute noch ist. Und im Übrigen hat ja Bartok, das wissen Sie wahrscheinlich, auch unter anderem die rumänische Volksmusik erforscht. Ne? Und wenn ich jetzt richtig gesehen habe, haben wir in der letzten Gruppe gleich auch einen rumänischen Drehtanz, den wir hören. Ne? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das eine Mischung, einerseits vielleicht genetisch, andererseits hohe Disziplin, hohe Musikalität und eine gute Ausbildung, offensichtlich strenge gute Ausbildung, die dazu führt, dass
Mir ist jetzt noch eingefallen, es könnte auch eine von Vorteil gewesen wäre, was sonst nicht unbedingt von Vorteil ist, dass Rumänien da durch ihre geografische Lage sehr, sehr viele Einflüsse von allen möglichen Teilen der Welt bekommen hat. Von den Türken, von den Tataren, von den Ungarn vom Westen. Und dann kamen noch die russischsprachigen Völker noch dazu. Da war Rumänien immer wieder ein Durchgangsweg für all diese Völker. Und dann die haben Spuren hinterlassen,
bestimmt. Ja. Vielleicht, ich habe schon angedeutet, noch zwei Sätze zu dem großen rumänischen Komponisten George Enescu, es gibt auch die französische Schreibweise, da nennt er sich dann Enescu, ein Violinist übrigens auch, Dirigent und Komponist, ein sehr selbstkritischer Komponist, der 1881 geboren ist, übrigens im selben Jahr wie Bartok, der Brahms in Wien noch kennengelernt hat, der bei Gabriel Fauré in Paris Komposition studiert hat und unter anderem mit Ravel befreundet war. Er pendelte ständig zwischen Bukarest und Paris, wenn ich das richtig gelesen habe. Und er hat eine Oper geschrieben, Ödipus, und eine Menge Kammermusik. Und ich erinnere mich, bei unserer ersten Zusammenkunft im Café Heinemann im Dezember haben wir auch darüber gesprochen. Es gibt auch ein Solowerk für Violine, hat sich aber herausgestellt, ist ein bisschen zu lang für heute Abend. Hätte natürlich auch gut gepasst. Yehudi Menuhin hat über ihn gesagt, ich darf das mal eben zitieren, über George Enescu: eine der wichtigsten Eigenschaften des Rumänen, dieses Rumänen als Komponist, ist seine Bescheidenheit. Würden Sie das bestätigen? Ich sagte schon, er war sehr selbstkritisch. Es gibt nur 33 veröffentlichte Werke aus einem Leben, was immerhin bis 1955 gedauert hat.
Er hat viele seiner Werke einfach dann wieder verworfen oder weggeworfen, als wenn er nicht zufrieden war. Ich würde sagen, das ist auch wichtig, auch wahr, was der Menuhin gesagt hat, aber gleichzeitig ist es auch ein Fluch für ihn. Er war so selbstkritisch, dass er nur ganz wenige Sachen in die Öffentlichkeit zugelassen hat. Und er arbeitet ständig immer wieder an korrigierte Stellen. Und ich würde eher sagen, seine größte Eigenschaft oder seine größte Qualität ist, dass er geschafft hat, eine typische rumänische Klangmelodie oder volkstümlicher Stil mit einem klassischen westlichen meine Musik zu verbinden und daraus was ganz Originelles, was es noch nicht gegeben hat und auch es kann man gar nicht sagen wir so, dass es mit Bartok oder mit Prokofjew oder mit Ravel, die zu gleicher Zeit komponiert haben, überhaupt keine Ähnlichkeit hat.
Eine was ganz eigene Stimme,
ja. Und gleichzeitig, das ist was ganz Besonderes, aber auch ein bisschen schwierig, weil die Kammermusikwerke, die schönsten für mich sind, auch nicht so oft zu hören sind. Sie sind unglaublich schwer für die Interpreten zu spielen, weil Enescu hat überhaupt kein Vertrauen in die Spieler gehabt und er musste unbedingt in jedem Takt 5, 6, 7, 8 verschiedene Interpretationsangaben machen, wie man die Töne zu spielen hat. Mit Vibrato, ohne Vibrato, auf dem Griffbrett, am Ponticello, kurz, lang, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer als normal. Und es braucht eine Ewigkeit, bis man ein Stück lernt von ihm. Und nicht viele Spieler nehmen diese Zeit auf sich, zu machen. Aber wenn man das geschafft hat, das ist wirklich was ganz Besonderes. Zum Beispiel die dritte Sonate für Geige und Klavier von ihm im rumänischen volkstümlichen Stil. Das ist ein tolles Stück, eine der besten Violinsonaten, die es gibt. Wenn man sie gelernt hat, dann möchte man sie halt immer wieder spielen. Und das habe ich auch getan. In meinen ersten Jahren in Weimar habe ich dann diese Sonate, die ich schon aus Rumänien kannte und mitgenommen hatte, immer wieder gespielt, bei allen möglichen Rezitalen. In Thüringen vor allem ganz oft. Nicht nur.
Ja, dann freuen wir uns, wenn wir vielleicht in Düsseldorf auch mal die Gelegenheit haben, in Palais Wittgenstein oder sonst wo, von Ihnen diese Sonate zu hören. Vielleicht ist das ein guter Übergang, in die zweite Gruppe der Duos einzusteigen.
Mhm, ja? Sehr gerne.
Danke. Ja. Thank you. Katharin Rieb und Dragos Manca. Herzlichen Dank für dieses schöne Bartok-Erlebnis. Der nächste Gesprächsblock, hatte ich mir gedacht, da dreht sich jetzt ums Orchester, um den Alltag im Orchester. Wir wissen alle, dass die Düsseldorfer Symphoniker in der Oper spielen, in den meisten der Fälle, dass sie 12 Symphoniekonzerte mal 3 pro Jahr spielen, dazu jede Menge Extrakonzerte, das Ballett nicht zu vergessen. Es gibt natürlich die Orchesterproben, es gibt die Vorbereitungen dazu, die eigenen, es gibt Konferenzen, es gibt Orchesterversammlungen, es gibt Probespiele, wenn neue Kolleginnen oder Kollegen eingestellt werden sollen, die man absolvieren muss. Mit anderen Worten, es gibt einen vollen Arbeitstag, der in der Regel, glaube ich, vormittags belegt ist und dann abends. Was sind hier speziell die Aufgaben eines Konzertmeisters? Müssen Sie zum Beispiel die Stimmen einrichten? Ich stelle mir vor, man hat die ganze Ringpartitur vor sich liegen oder allein nur die Violinstimme 1 für den ganzen Ring. Das dürfte wahrscheinlich so dick sein wie das Düsseldorfer Telefonbuch. Da jetzt alles einzurichten mit Strichen und Fingersätzen, ist das zum Beispiel ein Teil Ihrer Aufgabe?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt nicht mit Fingersätzen, das ist nicht nötig, weil die Kollegen das selbst machen können. Aber die Striche muss ich auf jeden Fall machen, zumindest für die erste Geige. Mhm. Das ist je nach Stück umfangreicher oder weniger oder auch sehr kompliziert oder gar nicht kompliziert. Zum Beispiel eine Mahler-Symphonie, das ist für mich das Schwierigste zu bezeichnen, weil bei Mahler kann man denken, man kann es so machen, man kann es aber auch so machen und bei jeder Fassung denkt man, es hat seinen Reiz. Und ich tue mir da immer ganz schwer, mich zu entscheiden für eine dieser Fassungen zum Beispiel. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel Mozart, wenn ich Mozart einrichten muss, das ist fast ein Selbstläufer. Dann braucht man gar nichts extra zu machen, die Musik ist so wie ein Strom von ganz oben wahrscheinlich so komponiert, dass man, wenn man überlegt, was Besonderes zu machen, kommt man nur gegen die Musik. Und deshalb, da muss ich nur ein paar Zeichen machen, es ist schon fast die Arbeit getan. Es ist so sehr unterschiedlich. Ja, aber meistens mache ich nur die erste Geige und die anderen Kollegen übernehmen die Striche und machen ihre eigenen Stimmen dann.
Ja. Ja. Wenn Sie diese Arbeit jetzt tun, ich weiß nicht, haben Sie Bruckner 8 schon gespielt? Haben Sie
noch
schon
nicht?
Gespielt? Noch nicht, das kommt ja jetzt im nächsten Symphoniekonzert, das werden die meisten hier auch wissen. Sie sind da am ersten Puls zu erleben. Wie machen Sie das? Also wenn Sie jetzt die Stimme einrichten, haben Sie die ganze Partitur dabei? Hören Sie gleichzeitig eine CD mit dem und richten die dann entsprechend ein musikalisch?
Ich kann das Ihnen ganz genau schildern, wie mein Prozedere ist, wenn ich ein Stück gar nicht kenne. Ich höre es mir mit Partitur an und erste Geigenstimmen dazu. Und ich mache mir ein paar Anmerkungen, was erstmal selbstverständliche Sachen wären. Dann spiele ich nochmal alleine mit der Stimme und prüfe, was es für Möglichkeiten gibt. Was kann man, was darf man nicht. Dann mache ich eine Rohfassung. Dann spiele ich nochmal selbst mit einer Aufnahme gleichzeitig, um zu prüfen, ob das auch für die Kollegen insgesamt, für das ganze Orchester spielbar ist. Und am Ende, wenn ich zufrieden bin, dann heißt das ja nach vielleicht 4-5 Stunden Arbeit dann, dass es fertig ist, um das den anderen Kollegen vorzulegen.
Also ein aufwendiges, vielschichtiges Verfahren offensichtlich. Ist es dann so, dass in den Proben das auch alles akzeptiert wird oder gibt es auch schon mal eine leichte Korrektur dann nochmal im Anschluss, weil jemand sagt, das wäre doch vielleicht besser so? Also kommt es da schon mal zu kleinen Diskussionen,
Disputen? Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich mit der Zeit ein bisschen ein Gespür bekommen, was nicht nur für mich gut funktioniert, sondern für alle, möglichst alle Kollegen gut funktioniert. Am Anfang, in meinen ersten Jahren, habe ich immer wieder den Fehler gemacht, das ist schön, wenn wir diese Stelle so spielen würden, wie ich mir vorstelle. Und dann, bei der Probe, mussten wir es ganz genau andersrum machen, weil der Dirigent das anders wollte, weil das Orchester was anderes gewohnt war. Und das war natürlich auch ein bisschen ärgerlich für mich innerlich, weil ich habe mir gedacht, ich hätte daran schon früher denken sollen. Und mit der Zeit habe ich das verinnerlicht und ich kann jetzt, wenn ich eine Einrichtung mache, ich würde fast sagen, dann in der Probe müssen wir noch ganz wenige Stellen noch ändern. Dann stimmt es meistens.
Als Sie anfingen, waren Sie ja wirklich noch blutjung und da gab es ja durchaus, das hat sich inzwischen geändert, im Orchester noch jede Menge Streicher unter den Streichern, die ihre Väter hätten sein können oder Mütter. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht immer so einfach war, ja.
Ja.
Aber wurde Ihnen genug Respekt entgegengebracht an Ihrer Position?
Ja, das auf jeden Fall. Nicht nur Respekt, sondern auch Freundschaft und Freundlichkeit. Und ich war ja gewohnt von zu Hause in Rumänien. Da gab es damals noch eine sehr strenge Art des Umgangs von den Jüngeren zu den Älteren. Also da war man als junger Geiger, also man durfte nie wirklich was dagegen sagen oder zu rebellieren. Ja. Was vielleicht jetzt zu viel in diesem Kontext wäre, aber ich habe sofort kapiert, ach, die Kollegen, die kennen die Stücke schon länger, die haben das schon 200 Mal gespielt mit verschiedenen Dirigenten. Sie haben eine eigene Vorstellung von dem Stück jetzt als Orchester. Da kann ich jetzt nicht auch als Konzertmeister kommen und sagen, ich will das anders. Und ich habe dadurch mit der Zeit sehr viel gelernt von allen Kollegen, von allen Kollegen. Zum Beispiel, wenn wir den Ring wieder spielen, dann komme ich zur Probe und ich weiß schon, das Orchester kann das. Ich muss mich nur in den Strom reinbringen und dann auf diesem Schiff weiterfahren. Oder es ist ein unbekannteres Stück, was wir jetzt eine Premiere hätten wir eine Premiere, dann muss ich ein bisschen mehr die Sachen in die Hand nehmen und ein bisschen mehr zeigen, wo es lang geht. Das ist ungefähr die Bandbreite.
Zwei kleine Fragen noch dazu. Haben Sie in dem Vorfeld dann auch schon Kontakt zum Dirigenten vor den ersten Proben?
Manchmal,
gibt's da schon mal Absprachen?
Manchmal, ja. Nicht immer, ja.
Und zweite Frage, Sie machen also die Einrichtung der Stimmen für die ersten Violinen, nicht auch für die zweiten. Das macht dann Frau Rieb wahrscheinlich.
Ja, zum Beispiel. Ja. Es sei denn, wir spielen ein Stück von Bach oder von Mozart, das ich sehr gut kenne. Und ich habe mir mal auch die Mühe gemacht, dann alle Streicher zu bezeichnen. Ja.
Gut, nun muss man ja wirklich als Konzertmeister auch Führungsqualitäten haben, wie man so schön sagt, im Management. Das heißt auch mal sagen, wo es lang geht und so weiter. Sind Sie dann während der Proben auch in Absprache mit dem Dirigenten oder gibt es da vielleicht schon mal Meinungsverschiedenheiten?
Ja, ja.
Gibt es auch.
Das gibt es auch. Meistens versucht man das irgendwie nicht besonders auffällig zu regeln, weil Dirigenten haben normalerweise eine sehr starke Vorstellung von dem, was sie wollen. Und das ist gut so. Das soll so bleiben. Weil wenn der Dirigent keine starke Vorstellung hat oder eine Vision, die wir abnehmen können, dann kann langsam die Sache zerfallen. Weil jeder, Sie müssen sich vorstellen, im Orchester sind 80 Musiker, die alle, jeder Einzelne studiert und eigentlich gestandene Künstler sind. Das heißt, jeder in diesem Orchester möchte das Stück auf einer Weise spielen. Und wenn jeder das machen möchte, was er oder sie machen möchte, dann klingt es nicht mehr richtig gut. Und deshalb ist ein Dirigent sehr wichtig, dass er uns eine Fassung vorlegt, die wir sehr gerne spielen würden. Mhm. Ja, also ich versuche meistens, die Dirigenten zu unterstützen. Und wenn ich merke, okay, etwas ist nicht ganz ideal, dann versuche ich aktiv mit dem Spielen ein bisschen zu kompensieren. Ja? Zum Beispiel ein Dirigent ist mal ein bisschen zu weich in der Bewegung, wenn wir eine sehr rhythmische Stelle zu spielen haben. Das kann passieren. Ich würde jetzt nicht aufstehen und sagen, Herr so und so, bitte schlagen Sie dort ein bisschen härter zu. Nein, dann mache ich selbst ein bisschen beim Spielen etwas übertriebener Einsatz, damit er auch selbst merkt, oh, da würden sie mich, die Orchestermusiker, mich brauchen, als Dirigent besser zu zeigen. Und wenn der klug ist, was meistens der Fall ist, dann passiert das auch. Ja. Aber natürlich, das soll auf keinen Fall arrogant klingen, weil es ist meistens auch andersrum, wenn Dirigenten so wie Adam Fischer kommen. Wir sind dann unglaublich glücklich und dankbar, dass er da ist, uns zum Beispiel bei Haydn so viele Sachen beigebracht haben, von denen wir ehrlich gesagt, dann kann ich sagen, keine Ahnung gehabt hätten. Und jetzt nach ein paar Jahren mit ihm, wir sind ein anderes Orchester.
Ja. Das heißt, ein Dirigent kann auch durchaus lernen, indem er den Konzertmeister beobachtet und guckt, was der
macht. Oder den Stimmführer allgemein.
Oder den Stimmführer natürlich, klar, Bläser und so weiter. Nun sind die Düsseldorfer Symphoniker, ich habe mir mal die Mühe gemacht nachzuzählen, ich glaube, es sind fast 150 inzwischen Mitglieder in dieser, eine sehr große Gruppe. So ein Orchester ist ja ein Mikrokosmos für sich. Es sind also 150 Individualisten, jeder Musiker hat seinen eigenen Kopf, Sie sagten das eben schon, seinen eigenen Charakter. Diese Musiker kommen täglich zusammen. Das fühlt sich an wie, ich sag mal, eine Ehe mit 150 Leuten. Ist das eine große Bereicherung, eine große Harmonie, auch im übertragenen Sinne, oder kann das auch mal tierisch nerven?
diesen Gedanken habe ich schon öfters gesagt, gehabt. Eigentlich ist es unmöglich, dass ein Orchester zusammenspielen kann. Das ist ein Wunder. Und das sagen auch manche Dirigenten. Mhm. Dass es funktioniert, überhaupt funktioniert, ist ein Wunder. Und es ist manchmal vielleicht nervig oder es dauert, bis wir zusammenkommen. Aber wenn diese ganzen Energien mal sich zusammenschließen, wenn sich die Gehirne sozusagen verbinden, mhm, in der Luft unsichtbar, mhm, dann kann Großartiges entstehen. Mhm. Diesen Zustand stellen wir an, möglich, dass er so oft wie möglich eintrifft. Nur Sie müssen sich vorstellen, wie wäre es mit 80 Fotografen, die gleichzeitig ein Foto machen und gestalten wollen. Ja? Mhm. Das funktioniert gar nicht. Oder ein Maler oder 80 Maler, die das machen, ein Bild malen sollen zusammen. Funktioniert manchmal vielleicht als PR-Gag, aber nicht mehr als das. Mhm. Und das ist im Orchester haben wir geschafft, nach Jahrhunderten von Tradition, von Üben, von Zusammensein, dass wir das doch hingekriegt haben. Und so können wir Bruckner, Mahler und Beethoven Sinfonien spielen und sich das Publikum daran erfreuen. Mhm.
Ja, diese magischen Momente, von denen Sie sprechen, die hat man bei Adam Fischer ja öfter erleben dürfen. Großartig, vor allen Dingen bei Haydn, fand ich. Was schätzen Sie besonders an Adam Fischer?
Unser Orchester, also die Düsseldorfer Symphoniker, meiner Meinung nach, so nach meinen Beobachtungen, reagiert sehr stark emotional auf einen Dirigenten. Und ich auch. Das heißt, wenn die ersten Minuten, wenn ein neuer Dirigent auftritt, das Wichtigste für mich ist zu sehen, liebt er die Musik und durchlebt er die Musik. Und wir können das dann hoffentlich auch wahrnehmen. Wenn das der Fall ist, ist für mich nicht mehr so wichtig, ob seine Schlagtechnik jetzt unantastbar ist oder nicht. Und dann hat er mich gewonnen und ich liefere ihm oder ihr alles, was er oder sie sich möchte. Und das tun bei uns im Orchester auch alle Kollegen. So. Das habe ich beobachtet und das liebe ich wirklich. Ich schätze das sehr und ich hoffe, dass das auch so weiterhin bleibt. Ja. Das ist, was wir bei Adam Fischer am meisten lieben. Also, wir haben vor kurzem Haydns Jahreszeiten gespielt. Ein unglaublich langes Stück, 3 Stunden. Tolles Stück, sehr abwechslungsreich. Wir waren aber als Orchester am Ende, wir waren bang, und also, dass wir bis zum Schluss nicht die Einsätze verpassen, oder wir waren so müde am Ende von diesen abwechslungsreichen, mal schnell, mal langsam, mal kompliziert, mal einfach. Und er war am Ende der Vorstellung frisch wie beim Anfang. Mhm. Unglaublich, mit 80 Jahren oder wie alt, ja. Mhm. Und er hat alle Wörter beim Chor mitgesungen, alle Wörter bei den Solisten mitgesungen. Er war voll in der Musik drin, von der ersten bis zur letzten Minute. Und das ist für uns, können Sie sich vorstellen, von Gott gegeben.
Ein Geschenk, ja. Und Adam Fischer ist ein Phänomen alleine, was er alles auswendig dirigiert. Das finde ich immer wirklich, wirklich erstaunlich. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Seitenzweig. Also ich sagte ja schon, Düsseldorfer Symphoniker, ein sehr großes Orchester. Der Frauenanteil ist inzwischen erfreulich hoch. Ich glaube, mindestens ein Drittel, wenn nicht deutlich mehr. Vor allen Dingen bei den Geigen, wie mir auffällt. Es gibt von der Altersstruktur, hat sich das deutlich gesenkt in den letzten Jahren, das hatte ich auch schon gesagt. Es sind viele Nationen im Orchester, ich weiß jetzt nicht wie viele, ich schätze 15 bis 20 verschiedene Länder vertreten. Ein kleiner neuer Gedanke im Orchester seit einigen Jahren ist ja der vom Orchester des Wandels. Das heißt, wie kann ich die Arbeit im Orchester ökologisch sinnvoll und auch klimagerecht gestalten? Das heißt, das beginnt wahrscheinlich bei der Pultbeleuchtung und bis hin zu der Frage, ob eine Reise mit dem Flieger nach Japan für ein Konzert großen Sinn macht. Können Sie uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Gibt es da engagierte Kollegen, die da das vorantreiben? Und was gibt es an weiteren Gedanken zu diesem Thema?
Ja, vor allem meine Kollegin Franziska Früh ist sehr, sehr stark engagiert bei diesem Projekt. Und tatsächlich, als wir als Orchester versuchen bei jedem Punkt jetzt was zu entdecken, wo wir noch optimieren oder Energie sparen können. Zum Beispiel die Beleuchtung während den Proben, dass der Saal nicht beleuchtet wird, nur die Bühne, also und nur so viel wie nötig, weil das macht einen riesigen Unterschied. Es sind Tausende von Euro, die dann am Ende einer Woche zusammenkommen, zum Beispiel. Und ob wir eine Reise nach München oder Wien doch vielleicht mit dem Zug machen können, statt mit dem Flugzeug. Und und es gibt zum Beispiel Projekte in Madagaskar mit der Erhaltung der Baumarten dort. Und da engagieren sich viele Kollegen, dass dort was passiert mit Geldern, mit Sponsoren, dass zum Beispiel die ganz seltenen Hölzer, die wir als Geiger brauchen für Bögen, dass die da dort nicht verschwinden. Ja, dass das immer noch eine nachhaltigere Quelle gibt für die Zukunft, auch für die jüngeren Musiker.
Ja.
Ich bin da mit im Orchester, also das ganze Orchester ist als Mitglied bei diesem Orchester des Wandelsprojektes. Ich bin da Mitläufer sozusagen.
Ja, aber ein Fundus schöner Ideen, der sich da auftut. Zum Schluss vielleicht nochmal zurück zu Ihnen. Also wie nehmen Sie Düsseldorf als Musikstadt wahr jetzt im Vergleich zu Köln? Ich meine, wir haben in Düsseldorf natürlich die Symphoniker, wir haben die Oper, wir haben eine renommierte Hochschule, die Robert-Schumann-Hochschule, wir haben eine sehr große Musikschule, wir haben kleine Ensembles für neue Musik, wir haben natürlich eine immer noch reiche Kirchenmusikszene vom Orgelkonzert bis zu großen Oratorien. Die Toten Hosen wollen wir jetzt mal beiseite lassen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das genug oder ist Düsseldorf vielleicht letzten Endes doch eher eine Stadt der Kunst mit der sehr renommierten Kunstakademie und der Mode? Kommt die Musik ein bisschen unter die Räder bei uns?
Das könnte ich nicht sagen. Also das Angebot von Turnhalle, Oper und auch diese anderen kleineren Sachen, da finde ich, es ist genug da. Ich würde mir ein bisschen mehr Kammermusik wünschen und vor allem etwas homogener organisiert. Es gibt von der Turnhalle eine kleine Reihe, von der Oper eine kleine Reihe, mit Vorteilen und Nachteilen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man mehr machen kann. Ich spüre im Orchester ein großes Potenzial für Kammermusik. Der ist nicht ausgeschöpft. Also das wäre mein wichtigster Punkt. Und den habe ich auch versucht mit den Verantwortlichen in der Turnhalle oder in der Oper zu besprechen und da was zu bewirken. Aber ansonsten, eigentlich bin ich sehr zufrieden. Also, deshalb bin ich hier.
Ja, also mehr Kammermusik in der Stadt, das ist eine gute Idee. Die rheinische Mentalität, kommen Sie mit der klar?
Doch.
Wir werden gleich ins Schuhmacher gehen, da können wir das doch mal an erster Stelle sozusagen testen.
Nein, das ist für mich wirklich eine, ich fühle mich sehr wohl in Düsseldorf, weil die Atmosphäre so unaufdringlich ist. Man wird selbst als Neuling, als Ausländer eingeladen, da teilzuhaben. Es ist nicht so, jetzt musst du so, jetzt musst du so, sondern jetzt, wir geben dir die Gelegenheit, mach was draus. Und das ist mir sehr, sehr lieb und sehr, mache ich gerne mit. Ach.
Das hören wir natürlich gerne. Schön. Vielleicht, also man könnte sagen, Düsseldorf ist so wenigstens zur zweiten Heimat geworden inzwischen für Sie.
Ist mein Zuhause.
Ist dein Zuhause. Ist Ihr Zuhause inzwischen. Ja. Prima. Eine letzte Frage noch vielleicht so als Ausblick, bevor wir dann die letzte Gruppe der Bartok-Duos noch hören. was die Zukunft betrifft. Also ich habe Sie, glaube ich, richtig verstanden, dass Sie gerne in Düsseldorf sind und auch gerne bleiben. Aber was wäre zum Beispiel, wenn man Ihnen eine Lehrtätigkeit anböte, eine Professur an einer Hochschule, würde Sie das reizen? Jetzt schon?
Ja und nein. Ich unterrichte sehr gerne, ab und zu privat. Und ich spüre, das ist für mich als selbst eine Bereicherung. Und ich würde das auch irgendwann sehr gerne machen, aber nicht, noch nicht jetzt. Sie können sich das vorstellen, wenn man einen Schüler an einem Tag hat und eine Schülerin an dem, nach zwei Tagen, da kann man sich dieser Person voll und ganz widmen. Und man hat dann auch wirklich gute Ergebnisse danach. Wenn man das an einem Tag an der Reihe 6, 7, 8 Stunden macht, da braucht man noch ein ganz anderes Rückgrat, eine Veranlagung, das zu machen und auf einem guten Niveau zu machen. Das traue ich mir noch nicht zu. Und vor allem, ich bin noch in meinen 30ern, da brauche ich noch viel Musik zu lernen, zu erleben und zu vertiefen. Das, als Lehrer muss man, wenn ein Schüler oder eine Schülerin kommt, dieses Violinkonzert, diese Violinsonate, muss man alles können und sofort was beibringen können. Ich hab schon viel gespielt, aber noch etliche Lücken muss ich noch stopfen.
Ja, dann lade ich Sie alle hier im Publikum ein ins nächste Symphoniekonzert, Bruckner 8 mit Dragos Manca am ersten Pult. Und ich bedanke mich sehr für dieses, ich fand, offene und freundliche Gespräch und freue mich jetzt auf die letzte Gruppe der Bartok-Duos. Vielen Dank.
Danke Ihnen auch. Danke. Vielen Dank. dann 44 los, das heißt, die Auswahl ist noch groß. Aber wir spielen für Sie noch einen Tanz, das heißt arabischer Gesang.
Herzlichen Dank nochmal an Katrin Rieb und Draga Schmandler. Und außerdem für das tolle Interview an Draga Schmandler und Thomas Blum. Vielen Dank.
Musik im Gespräch. Der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf.